Heute bei «Apropos» die anhaltenden Waldbrände in Europa. Es brennt in Frankreich.
Un feu qui prend une nature inédite par son ampleur. 116 000 hectares depuis le début de cette saison de feu, ce qui est inédit et un record depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Spanien.
La région centrale d'Espagne et le suroeste de France vivent un scénario apocalyptique.
Und seit kurzem auch in Italien.
È arrivato la fine del mondo. Mamma mia.
Tausende Hektare Waldfläche sind schon verbrannt und die Brände wüten weiter. In Spanien sind rund um die Hauptstadt Madrid zwei Brände zu einem einzigen Riesenfeuer verschmolzen. 10'000 Menschen sind in den letzten Wochen evakuiert worden. Zwar hat sich die Situation wieder ein bisschen entspannt, aber für die nächsten Tage rechnen die Behörden mit einer weiteren Verschärfung, weil die Temperaturen wieder steigen und die Winde stärker werden. Wir wollen heute am Beispiel Spanien verstehen, was die grossen Waldbrände bedeuten, was die Ursachen sind und warum, wie unser Korrespondent sagt, politische Hilflosigkeit herrscht. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Unser Gast ist Patrick Illinger. Er ist Spanien-Korrespondent für den Tagesanzeiger und die Süddeutsche Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo Patrick.
Hallo Alexandra, grüß dich.
Patrick, wir hören dich aus dem Auto. Du bist unterwegs in Spanien. Wo bist du gerade drin? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
Ich bin gerade südwestlich von Madrid, noch auf einer Autobahn und versuche mich den betroffenen oder hauptsächlich betroffenen Gebieten zwischen Toledo, Ávila und Madrid von Westen her zu nähern. Und gerade bin ich unter so einer Tafel durchgefahren, so einer Leuchtschrift, die es ja auf Autobahnen gibt, wo normalerweise Staus angekündigt werden und so. Und diesmal stand da gerade eine Zigarette aus dem Fenster, Doppelpunkt, 8 Punkte. Also das heißt 8 Strafpunkte im Verkehrsregister und das ist schon ziemlich viel. Also schnell fahren und rote Ampel bringt weniger. Also man ist hier sehr sensibilisiert, dass hier die Leute keine Brände auslösen, eben mit einer unbedarft weggeworfenen Zigarette zum Beispiel.
Das sind außergewöhnliche Umstände. Spanien erlebt gerade einen von seinen schwersten Waldbrandsommer von der Geschichte. Wo brennt es überall? Kannst du uns einen Überblick geben?
Ja, es gibt ein Hauptbrandgebiet, das hatte ich gerade genannt, westlich von Madrid, aber ein ganzes Stück westlich. Da muss man ja auch trennen. In Spanien sind Provinzen und Regionen oft nach den Hauptstädten benannt. Also wenn Madrid gemeint ist, dann ist es oft die ganze Region, was in der Schweiz, glaube ich, einem Kanton entsprechen würde oder in Deutschland einem Bundesland. Und das ist der Hauptbrand. Es gibt aber einen wohl relativ schlimmen weiteren, gerade bei Castellón de la Plana in der Gegend von Valencia, also ganz weiter im Osten. Und dann viele kleine weitere, die könnte ich jetzt nicht aufzählen, da würden wir die ganze Sendung sprengen. Aber das war jetzt der größte. Und wenn ich da für dich gleich einhaken bei dem, was du gerade an Superlativ gesagt hast, der größte in der Geschichte. Das würde ich gern konkretisieren, wenn es geht.
Klar.
Nämlich, es war der größte Einzelbrand, den es tatsächlich bisher gab, mit 50.000 Hektar, die praktisch gleichzeitig gebrannt haben oder die in einem Stück abgebrannt sind. Das entspricht, ich habe extra nachgeschaut, so knapp der Fläche des Genfersees, des Lac Léman. Und dann kann man sich das ja ganz gut vorstellen. Das ist schon ziemlich viel. Das ist schon groß. Aber wenn man die gesamte in Spanien in diesem Jahr bisher abgebrannte Fläche zusammenzählt, dann ist es noch kein Rekord. Ja, das muss man auch sagen. Nur damit sozusagen das Katastrophische, was jetzt auch in spanischen Privatsendern hier manchmal abläuft, so ein bisschen in Beziehung gesetzt wird. Es brennt in Spanien jedes Jahr. Und in diesem Jahr gab es erstens ein besonders großes zusammenhängendes Feuer. Und zweitens ist es auch ein bisschen ein Unterschied, ob es in der Nähe von Madrid brennt oder in einer sehr entlegenen Region, wo die Leute dann vielleicht auch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit drauf richten. Zum Beispiel letztes Jahr war Galicien betroffen oder 2023 hat sehr früh im Jahr, im April schon in Asturien ganz heftig gebrannt. Also es ist wirklich so, dass es diese Brände einfach jedes Jahr gibt. Im Übrigen, auf der gesamten iberischen Halbinsel, der bisher schlimmste Brand war 2017 in Portugal, also gar nicht in Spanien.
Du sagst, es macht einen Unterschied, wo es brennt, also inwiefern?
Naja, der klarste Unterschied ist, wie viele Leute oder wie viel bewirtschaftetes Land, wie viel Land mit Vieh und so weiter betroffen ist, inwieweit es die Menschen berührt. Ja? Das ist klar, dass das einen Unterschied macht. Insofern hat es jetzt ein Gebiet betroffen, was dichter besiedelt ist als andere. Es gibt ja in Spanien diese unendlichen weiten Landschaften, wo entweder überhaupt niemand wohnt oder wo es Dörfer gibt, die ganz verlassen oder fast schon komplett verlassen sind und so weiter. Und in diesem Fall ist es eine eher bewohnte Region mit vielen Dörfern, wo eine Mischung Leute wohnen, wo auch Viehzucht, Ackerbau betrieben wird, aber wo auch ganz viele Madrider ihre Ferienhäuschen haben oder Ferienwohnungen. Und das erhöht natürlich jetzt auch die Aufmerksamkeit, muss man schon fairerweise sagen.
Mhm. Du hast eben gesagt, es werden viele Superlative gebraucht. Ich habe auch vom Megafeuer gelesen in der Nähe von Madrid, weil eben mehrere Brände quasi zu einem geworden sind. Wie ist das genau abgelaufen?
Ja, es hat an drei Stellen nahezu gleichzeitig angefangen und diese Brände haben sich, so wie sie sich halt verbreitet haben, dann vereinigt, so dass es jetzt auf der Karte, da gibt's ja so Satellitenkarten, auch aktuell gehaltene, aussieht wie eine große Fläche. Ja. Und durch diese Vereinigung hat es eben diesen Rekord erreicht, den ich vorhin gesagt habe, von knapp der Größe des Genfersees. Und das ist natürlich schon was Besonderes, also das muss man ganz klar sagen. Und natürlich passieren Dinge, die man nicht haben will. Menschen verbringen, und zwar Zehntausende sicherheitshalber, die Nächte in Turnhallen, Sportanlagen, Dörfer sind evakuiert worden. Es sind auch einige Häuser kaputt gegangen. Bisher ist von einigen wenigen Dutzend die Rede. Das könnten auch noch mehr werden. Es haben sicher auch Bauern Vieh verloren, Haustiere. Aber was zum Beispiel nicht passiert bis jetzt, ist, dass es Todesopfer gab oder viele Todesopfer. Es ist einer hier bei dem Großbrand durch ein Unglück gestorben, und es gab vor einer guten Woche einen Brand bei Almeria. Da sind 13 Menschen gestorben, von denen die meisten Briten waren, die dort Aussiedler waren und sich gar nicht auskannten und auf eigene Faust dachten, sie können den Fluchtweg finden und sind dabei in die Flammen geraten. Das ist natürlich auch furchtbar. Aber wenn man das in Beziehung setzt zum Beispiel zu der Flut von Valencia von 2024, von vor zwei Jahren, da war ich auch mittendrin, und da muss ich sagen, das war erstmal von der Tragik her und von der Zahl der Opfer und auch von der Zerstörung an Dingen wie Autos und Häuser und auch der Umwelt viel, viel schlimmer. Das muss man so sagen. Und ein Feuer, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Es gibt schreckliche Dinge, wo Leute jetzt was verloren haben und so weiter. Aber es ist auch ein bisschen so, dass so Flammen natürlich ganz irre Fernsehbilder hergeben. Ne?
Was bedeutet denn jetzt die Feuer konkret für die Menschen in der Region?
Das bedeutet im Moment für mehrere Zehntausend, dass sie nicht zu Hause wohnen, sondern wie gesagt in Turnhallen oder in Notunterkünften, was aber sehr gut funktioniert hier in Spanien. Da fehlt es nicht. Die sagen sogar schon, bitte keine freiwilligen Sachleistungen hier ankarren. Wir haben alles, was Trinkwasser, Essen und so weiter betrifft. Und die Menschen hoffen natürlich, dass sie so schnell wie möglich in ihre Häuser zurückkehren können. Und das kann ja jeder von uns natürlich nachvollziehen. Man hofft auch, dass das eigene Haus noch steht, was nicht bei allen so sein wird. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt hier dörferweise die Häuser da verloren gegangen sind. Das ist jetzt im Moment noch nicht so. Die Feuerwehr kämpft allerdings noch, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist überhaupt noch nicht erledigt. Es kündigt sich gerade die nächste Hitzewelle an, was nicht hilfreich ist, ganz und gar nicht. Es gibt auch ungünstige Winde, und das ist ja wie, wenn man in den Kamin pustet, dann kommt die Glut wieder und dann gibt es neue Flammen und so weiter. Also es ist überhaupt nicht Entwarnung. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber man ist vorsichtig optimistisch, dass man das jetzt hier wieder in den Griff bekommt.
Mhm. Reden wir noch über die Ursachen. Wie ist es zu diesen Bränden gekommen?
Man weiß es in den meisten Fällen schlicht nicht. Was als Ursache in Frage kommt, sind sowohl natürliche Ursachen wie ein Blitzeinschlag, als auch menschengemachte Ursachen. Und das ist natürlich dann übel, und zwar egal, ob es ein Versehen war, wie eben eine Zigarette, die achtlos weggeworfen wird, oder Absicht. Ja. Und das ist natürlich das Übelste von allem, mit welcher Motivation auch immer, ob Pyromane oder ob es irgendeine Versicherungssumme kassiert werden, das weiß man nicht. Was jetzt passiert hier natürlich, ich habe gerade jemanden an der Tankstelle getroffen, der aus einem Dorf kommt, wo es direkt am Hang gebrannt hat. Und der ist ganz sicher, dass das alles Brandstiftung war. Es gibt jetzt hier schon alle möglichen Theorien. Da muss man ein bisschen abwarten, bis die Polizei oder wer auch immer das dann wirklich durchermittelt hat. Aber in Frage kommen sowohl natürliche als auch menschengemachte Ursachen.
Du hast es vorher schon erwähnt, aber Waldbrände im Mittelmeerraum sind ja an sich nichts Neues. Die gibt es jedes Jahr irgendwo. Was ist denn das Jahr vielleicht besonders?
Dieses Jahr besonders ist unter anderem, dass es eben den größten Brand in Spanien jetzt zum Beispiel westlich von der Hauptstadt gibt, dass dadurch ja sozusagen ein Bedrohungsszenario plötzlich unmittelbarer wirkt, auch wenn oft gesagt wurde, vor den Toren von Madrid, das ist in jeder Hinsicht übertrieben. Also sozusagen das nächste Feuer ist 50 Kilometer ungefähr weg, abgesehen davon, dass Madrid überhaupt keine Tore hat, weil es keine mittelalterliche Stadtmauer hat und so weiter. Aber das ist besonders, und das gilt ja vielleicht auch für Frankreich, wo jetzt Bordeaux betroffen ist, eine Stadt, die natürlich jeder zumindest vom Wein her kennt und vielleicht auch vom Urlaub und so weiter. Das erhöht natürlich die Aufmerksamkeit, als wenn es jetzt heißt, in einer völlig abgelegenen Region in Kastilien im Norden oder in Galizien oder wo es eben letztes Jahr gebrannt hat. Das hat weniger Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, und wie gesagt, es gibt auch diesen Rekord, ja, den gibt es. Und das ist auch natürlich wahnsinnig beeindruckend, die Fläche und das Ausmaß. Aber es gehört am Mittelmeerraum und speziell auf der Iberischen Halbinsel zum jährlichen wiederkehrenden Geschehen, muss man auch ganz klar sagen.
Wir erleben ja in Europa gerade ziemlich starke Hitzewellen, auch hier in der Schweiz eine außergewöhnlich lange Hitzewellen. Das Thema Klimawandel ist sehr präsent. Wie erlebst du es in Spanien? Inwiefern wird mit diesen Waldbränden auch der Klimawandel diskutiert?
Also die Debatte ist wieder aufgekocht und es zeichnet sich auch gerade ab, dass also auch die konservative Partei, die möglicherweise auch wieder an die Macht kommen wird, wenn Wahlen sind nächstes Jahr, dass die sagen, ja, nee, da müssen wir was machen. Und da ist auch, was sonst so ein bisschen ungewöhnlich oder was sonst in Spanien selten ist, dass man sich da ein bisschen einigt auf ein Thema, dass man da gemeinsam an einem Strang ziehen will. Das erhöht jetzt schon die Aufmerksamkeit für dieses Thema. Dies gesagt, hat Spanien ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon auch einiges getan, zum Beispiel bei der Umstellung auf regenerative Energie, wo über 50% des Stroms hier ja aus Photovoltaik und Windkraft und Wasserkraft stammt. Insofern, es wird schon auch viel getan. Was man wissenschaftlich sagen kann, ist, dass es zwei Effekte gibt, die völlig unzweifelhaft und auch quasi jährlich schlimmer werden. Nämlich das eine sind Hitzewellen. Also eine Hitzewelle ist nichts, was man so mal eben sagt, sondern die staatliche Wetterbehörde ruft das aus unter ganz konkreten Kriterien. Und dafür muss es an mehreren Tagen hintereinander heißer sein als an denselben Tagen in den letzten 30 Jahren und so weiter und so weiter. Also Hitzewellen und das Zweite sind Extremregen. Beides ist also eindeutig, dass das zunimmt. Was bei Waldbränden schwierig ist, die Statistik ist da nicht so ganz so klar. Es ist nicht so, dass jedes Jahr wird es noch schlimmer. Ja, das ist einfach nicht so. In Spanien die bisher schlimmsten Jahre waren 2012 und 2022. Und wie gesagt, 2017 in Portugal hat alles übertroffen, was jemals in Spanien passiert ist. Insofern, das ist mit Waldbrand, der gibt nicht so einen ganz direkten Indikator her für Klimawandel. Dies gesagt, ist natürlich klar, wenn es heißer wird, wird die Landschaft auch trockener. Und in Mittelspanien ist es die Luftfeuchtigkeit auch sehr niedrig, in Madrid auf 120%. Das sind alles Faktoren, die das unterstützen. In Spanien gibt es aber einen Faktor, der eben ganz, ganz wesentlich ist. Das ist nämlich die Landflucht. Es gibt hier riesige Landstriche, riesige, die verlassen sind, wo die Menschen weggezogen sind, die vereinsamt sind und wo die Natur sich selbst überlassen wurde. Und das hat einen ganz interessanten Effekt. Also erstens ist es dann so, dass der Wald dort verwildert und da wächst alles mögliche Buschzeug dazwischen, Zunder. Wenn man hier, wie ich es gerade tue, durch die Landschaft fährt, sieht man sehr viel Hügel, die bewaldet sind, aber dazwischen ist überall wirklich so ockerfarbenes, strohiges, völlig vertrocknetes Zeug, was natürlich sofort brennen würde, wenn man es anzündet. Also die Vernachlässigung des Waldes spielt eine Riesenrolle, weil die Menschen in die Städte und Küsten gezogen sind, kümmert sich keiner mehr drum. Und es hat noch einen weiteren interessanten Effekt, nämlich seit den 90er Jahren ist die Waldfläche in Spanien gewachsen. Also es hat zugenommen. Es gibt etwa 5 Millionen Hektar mehr Wald heute als noch vor 30, 40 Jahren. Und insofern muss man das in Beziehung setzen zu einer abgebrannten Fläche. Also das, was jetzt das Großfeuer in Madrid war, war etwa ein Hundertstel dieser 5 Millionen, die dazugekommen sind. Ja. Insofern ist jetzt so Schlagzeilen wie Spanien brennt komplett ab und so weiter. Nee, also jetzt erstmal langsam. So ist es jetzt noch nicht. Hm. Ja.
Vielleicht zum Schluss noch. Du hast in einer Analyse vor ein paar Tagen von der politischen Hilflosigkeit geschrieben in Spanien. Wie zeigt sich die?
Ja, also es gibt einen Effekt, der sich aber nicht auf Spanien beschränkt. Nämlich, wenn was passiert, dann kümmert man sich ganz intensiv. Dann kommen die Löschflugzeuge, dann helfen andere Länder, dann wird Geld ad hoc locker gemacht für Hilfsmaßnahmen hier und dort. Und wo es dann immer so ein bisschen fehlt, ist bei Ideen für langfristige Schutzmaßnahmen. Ein Beispiel wären zum Beispiel Brandschneisen in eben diesen ländlichen verlassenen Gegend, wo der Wald völlig sich selbst überlassen vor sich hin wuchert, dass man sagt, pass mal auf, da könnte es brennen, was könnte man denn hier machen? Und da sinkt dann immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit, aber ehrlich gesagt, das geht auch Hand in Hand mit der medialen Aufmerksamkeit und auch der Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen, Zuhörer, Zeitungsleser. Wenn man Waldbrandbilder aus den letzten 20 Jahren jetzt jemand vorlegen würde, könnte doch keiner sagen, das war da und da und ich erinnere mich genau, sondern es verwischt dann auch wieder ein bisschen die Erinnerung und eben auch die Aufmerksamkeit. Und Politiker werden, ja, das gilt ja für viele andere Bereiche auch, ja, leider oft nicht gewählt, um etwas zu tun, was in 10, 20 Jahren seine Wirkung zeigt, sondern meistens kommen sie dann, wenn die Katastrophe ist, stellen sich hin und sagen, wir werden alles Richtige tun und dann kommt es aber so nicht. Und das ist aber gar nicht so auf Spanien beschränkt, würde ich sagen.
Was glaubst du, sollten Politik und Gesellschaft eben machen, um längerfristig auch von diesen Bränden lernen?
Da finde ich oft, dass Journalisten jetzt nicht die Oberschlauberger sein sollten. Ja. Langfristiges Denken ist sicher richtig. Und da würde ich als Journalist am ehesten sagen, Leute, jetzt holt mal ein paar Waldökologen vielleicht in die Spitze von einem Ministerium, was dafür zuständig ist. Und die kriegen dann auch wirklich was zu sagen. Die kriegen dann ein Budget und so weiter. Und teilweise werden politische Posten, das ist vielleicht dann doch ein bisschen was Spanisches, die werden dann oft besetzt mit Leuten, die ja, die halt eine politische Karriere hinter sich haben. Und da muss man sagen, das war zum Beispiel in Valencia so, da war ein wichtiger Posten im Zivilschutz, Katastrophenschutz besetzt mit jemand, der vorher Stierkämpfe organisiert hatte. Ja, und so. Also da möchte man als Journalist sagen, Leute, jetzt hört mal bitte auf die Experten, holt ihr euch mal da rein ins Ministerium, gebt den Budgets und macht auch mal, was sie sagen und so weiter. Und die Leute gibt's ja.
Und für das gehst du jetzt als Journalist auch vor Ort schauen. Was erwartet dich die nächsten Tage?
Da wäre ich ein schlechter Journalist, wenn ich das vorher weiß.
Die richtige Antwort. Danke, Patrick, für das Gespräch.
Danke.
Der Korrespondent Patrick Illinger hat, wie erwähnt, eine interessante Analyse geschrieben zu der politischen Reaktion auf die Waldbrände in Spanien. Wir verlinken euch die Analyse zusammen mit weiteren Artikeln zu den Waldbränden auch in Frankreich im Episodenbeschrieb. Diese Folge von «Apropos» hat Valeria Matteo produziert. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.